Nick Drake. Nicholas Rodney Drake wurde am 19. Juni 1948 in England geboren. Er war Singer-Songwriter im Bereich Folk und spielte Gitarre, Klavier und sang. Während seines Studiums in Cambridge unterschrieb er mit 20 einen Plattenvertrag bei Island Records. Zwischen 1969 und 1972 veröffentlichte er 3 Alben: 5 Leaves Left, Brighter Later und Pink Moon. Drake mied Auftritte, litt unter Depressionen und zog sich nach dem letzten Album zurück. Am 25. November 1974 starb er mit 26 Jahren an einer Überdosis Antidepressiva. Zu Lebzeiten wenig beachtet, wurde sein Werk später neu entdeckt. Die Sammlung Fruit Tree von 1979 sowie Biografien und Filme wie A Stranger Among Us machten ihn posthum bekannt. Viele Musikerinnen und Musiker berufen sich bis heute auf ihn. Frühes Leben. Nick Drake kam am 19. Juni 1944 in Rangoon zur Welt, kurz nach der Unabhängigkeit des Landes vom britischen Empire. Sein Vater Rodney arbeitete dort als Ingenieur für die Bombay Burma Trading Corporation und lernte 1934 Molly Lloyd kennen, Tochter eines hohen Beamten des Indian Civil Service. Die Familie kehrte 1951 nach England zurück und ließ sich in Warwickshire nieder, wo Rodney Geschäftsführer von Wolseley Engineering wurde. Drakes Schwester Gabrielle wurde Schauspielerin, die Eltern komponierten eigene Musik. Nick erhielt früh Klavierunterricht und entwickelte ein feines musikalisches Gespür. Er besuchte ab 1957 Internate, zuletzt das Marlborough College, wo er sportlich aktiv war und als selbstbewusst, aber verschlossen galt. Er lernte Klarinette, Saxophon und gründete mit Freunden die Band The Perfumed Gardeners. Chris de Burgh wurde abgelehnt, da sein Stil als zu poppig galt. Seine schulischen Leistungen litten, er fiel in Physik durch. 1965 kaufte er eine Gitarre, experimentierte mit offenen Stimmungen und Fingerpicking. Nach einem Vorbereitungskolleg gewann er ein Stipendium für Cambridge, verbrachte jedoch vorher ein halbes Jahr in Frankreich, wo er Gitarre spielte, als Straßenkünstler auftrat und Cannabis konsumierte. Im Herbst 1967 begann er sein Studium der englischen Literatur in Cambridge. Dort galt er als talentiert, aber zurückgezogen. Er zog sich oft in sein Zimmer zurück, schrieb Musik, spielte Gitarre und umgab sich mit Gleichgesinnten. Karriere. Im Januar 1968 lernte Nick Drake den Musikstudenten Robert Kirby kennen. Kirby schrieb später viele Streich- und Holzbläserarrangements für Drakes erste beide Alben. Zu dieser Zeit hatte Drake die Folkszenen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten für sich entdeckt. Seine frühen Einflüsse waren Bob Dylan, Donovan, Van Morrison, Josh White und Phil Ochs. Später nannte er auch Randy Newman und die Beach Boys. Drake trat nun regelmäßig in Clubs und Kaffeehäusern rund um London auf. Im Dezember 1967 spielte er bei einer 5-tägigen Veranstaltung im Roundhouse in Camden Town. Dort beeindruckte er den Fairport Convention Bassist Ashley Hutchings. Hutchings erinnerte sich, dass ihn Drakes Gitarrenspiel und noch mehr dessen Ausstrahlung fesselten. Er sah aus wie ein Star, einfach großartig, fast 7 Fuß groß. Ashley Hutchings stellte Drake dem 25 Jahre alten amerikanischen Produzenten Joe Boyd vor. Boyd leitete die Produktions- und Managementfirma Witch Season Productions, die zu dieser Zeit mit Island Records verbunden war. Er hatte bereits Fairport Convention entdeckt und John Martin sowie die Incredible String Band einem breiteren Publikum vorgestellt. In der Volksszene des Vereinigten Königreichs genoss er hohes Ansehen. Drake und Boyd verstanden sich sofort, und Boyd wurde zu Drakes Mentor. Eine Demoaufnahme mit 4 Spuren, die Drake Anfang 1968 in seinem College-Zimmer aufgenommen hatte, überzeugte Boyd. Er bot Drake einen Vertrag über Management, Verlag und Produktion an. Boyd erinnerte sich: Mitten im ersten Lied spürte ich, dass hier etwas Besonderes war. Ich rief ihn an, er kam vorbei, wir sprachen und ich sagte: Ich möchte eine Platte machen. Er stotterte: Oh, ja, okay. Nick war ein Mann weniger Worte. Drakes Freund Paul Wheeler berichtete, dass Drake bereits beschlossen hatte, sein 3. Studienjahr in Cambridge nicht zu beenden. Das Vertragsangebot erfüllte ihn mit großer Vorfreude. 5 Leaves Left, 1969. Drake nahm sein Debütalbum 5 Leaves Left ab Ende 1968 mit Produzent Joe Boyd im Londoner Studio Sound Techniques auf. Dafür schwänzte er mehrfach seine Vorlesungen in Cambridge. Boyd orientierte sich an Leonard Cohens Songs of Leonard Cohen und wollte Drakes Stimme möglichst nah und natürlich einfangen. Streicher sollten die Lieder dezent unterstützen. Als Begleitmusiker holte er Richard Thompson und Danny Thompson ins Studio. Die Aufnahmen verliefen schleppend, da sie in Pausen anderer Produktionen stattfanden. Drake bevorzugte einen natürlichen Klang, Boyd hingegen eine kreativere Studioproduktion. Streit über Arrangements führte zur Ablösung von Richard Hewson. Drake setzte sich durch und schlug seinen Freund Robert Kirby vor, der den Großteil der Streicherpassagen übernahm. Nur Riverman arrangierte Harry Robertson. Die Veröffentlichung verzögerte sich und das Album erhielt kaum Werbung. Während einige BBC-Moderatorinnen und Moderatoren es spielten, blieb es im Radio weitgehend unbeachtet. Drake war enttäuscht. Das Clubcover zeigte die falsche Titelliste. Und im Begleittext fanden sich Strophen, die nicht auf dem Album waren. Brighter Later, 1971. Nick Drake brach sein Studium 9 Monate vor dem Abschluss ab und zog Ende 1969 nach London. Sein Vater warnte ihn in Briefen vor diesem Schritt, doch Drake wollte bewusst auf ein Sicherheitsnetz verzichten. Zunächst lebte er unstet, meist bei Freunden. Um ihm mehr Stabilität zu geben, mietete Produzent Joe Boyd ein Zimmer für ihn in Belsize Park. Am 5. August nahm Drake 4 Lieder für John Peels BBC-Sendung Night Ride auf, die am nächsten Tag ausgestrahlt wurden. Im April 1970 spielte er dort erneut. Seine Live-Auftritte waren selten und schwierig. Er sprach kaum, musste oft nachstimmen. Das Publikum war meist unbeeindruckt. Diese Erfahrungen führten dazu, dass er Konzerte mied. Trotz der schwachen Resonanz auf 5 Leaves Left produzierte Boyd ein 2. Album, Brighter Later, veröffentlicht 1971. Es war jazziger, klang zugänglicher und wurde durch Musiker wie John Cale ergänzt. Boyd hoffte auf mehr Erfolg, doch auch diese Platte verkaufte sich schlecht. Kritiken fielen gemischt aus. Kurz darauf zog Boyd nach Los Angeles, was Drake stark traf. Die enttäuschenden Reaktionen auf das Album verschlechterten seine seelische Verfassung. London belastete ihn zunehmend und bei einem Auftritt in Surrey verließ er mitten im Lied die Bühne. Island Records wollte Werbung machen, doch Drake verweigerte Interviews und zog sich zurück. Pink Moon, 1972. Obwohl Island Records kein drittes Album erwartete, wandte sich Drake im Oktober 1971 an Tonmeister John Wood. In nur 2 Nächten nahmen sie Pink Moon auf, allein, ohne weitere Beteiligte. Das Album ist mit 11 kurzen, düsteren Liedern knapp 28 Minuten lang. Drake wollte bewusst auf Streicher und Bläser verzichten und sich auf Gesang und Gitarre konzentrieren. Nur im Titelsong ist ein Klavier zu hören. Für Wood spiegelte das Album Drakes Wesen direkter als die Vorgänger. Drake übergab die fertigen Bänder persönlich an Chris Blackwell von Island. Das Label war überrascht, da es zuvor nichts von den Aufnahmen gewusst hatte. Die Platte verkaufte sich noch schlechter als ihre Vorgänger, erhielt aber vereinzelt Lob, etwa im Magazin Zickzack, wo sie als ehrlicher Ausdruck seiner Sicht auf das Leben beschrieben wurde. Trotz Potenzial blieb der kommerzielle Erfolg aus, auch weil Drake keine Werbung machte. Ein Interview mit dem Sounds Magazine verlief distanziert. Er sprach nur über seine Angst vor Auftritten. Frustriert und mutlos zog er sich von der Musik zurück. Seine 3 Alben verkauften sich bis dahin insgesamt unter 4000 Mal. Er dachte über eine neue Laufbahn nach, sogar über eine Karriere beim Militär. Spätere Karriere 1973 bis 1974. Im Februar 1973 nahm Nick Drake Kontakt zu John Wood auf. Er erklärte, er sei bereit, mit der Arbeit an einem 4. Album zu beginnen. Zu dieser Zeit hielt sich Joe Boyd in England auf. Er sagte zu, die Aufnahmen zu begleiten. Auf die ersten Sitzungen folgten weitere Aufnahmen im Juli 1974. In seiner Autobiografie aus 2006 schrieb Boyd, Drakes Wut und Verbitterung hätten ihn überrascht. Drake habe gesagt, du hast mir gesagt, ich sei ein Genie und andere stimmten dir zu. Warum bin ich nicht berühmt und reich? Boyd vermutete, diese Wut habe jahrelang unter der stillen Oberfläche geschwelt. Boyd und Wood stellten fest, dass Drakes spielerische Sicherheit nachgelassen hatte. Er musste seinen Gesang nachträglich über die Gitarrenspur legen. Die Rückkehr in das Studio Soundtechniques hob jedoch Drakes Stimmung. Seine Mutter erinnerte sich, wir waren überglücklich, weil Nick endlich wieder Freude empfand. In seinem Leben hatte es seit Jahren keine Fröhlichkeit gegeben. Privatleben. 1971 überredete Drakes Familie ihn, einen Psychiater in London aufzusuchen. Der Arzt verschrieb ihm Antidepressiva. Drake fühlte sich jedoch unwohl und schämte sich, die Mittel einzunehmen. Er hielt das vor seinen Freunden geheim. Er fürchtete Nebenwirkungen und dachte, die Medikamente könnten sich mit seinem ständigen Cannabiskonsum nicht vertragen. Zu dieser Zeit rauchte er nach Aussage von Robert Kirby unvorstellbare Mengen Cannabis und zeigte erste Anzeichen einer Psychose. Er verließ seine Wohnung kaum. Wenn er hinausging, dann nur für seltene Auftritte oder um Drogen zu besorgen. Der Fotograf Keith Morris sah ihn als zusammengekauerte, verwahrloste Gestalt, die mit leerem Blick über Hampstead Heath starrte oder selbst einen freundlichen Labrador ignorierte. Drakes Schwester erinnerte sich, das war eine sehr schlimme Zeit. Er sagte einmal, von da an sei alles schiefgelaufen. In den Monaten nach der Veröffentlichung von Pink Moon wurde Drake immer zurückgezogener. Er zog in das Haus seiner Eltern in Tanworth in Arden. Die Rückkehr empfand er als Rückschritt, hielt sie aber für nötig. Zu seiner Mutter sagte er, »Zu Hause gefällt es mir nicht, doch anderswo halte ich es nicht aus.« Für die Familie war die Situation belastend. Gabrielle berichtete, »Gute Tage im Haus meiner Eltern waren gute Tage für Nick. Schlechte Tage waren schlechte Tage für Nick.« Danach richtete sich unser ganzes Leben. Drake lebte äußerst sparsam. Seine einzige Einnahme war eine wöchentliche Zahlung von 20 Pfund durch Island Records. Manchmal konnte er sich nicht einmal neue Schuhe leisten. Häufig verschwand er für mehrere Tage. Dann tauchte er unangekündigt bei Freunden auf, sprach kaum, hörte Musik, rauchte, trank, schlief dort und war nach 2 oder 3 Tagen wieder weg. Monate später stand er erneut vor der Tür. Sein ehemaliger Betreuer in Cambridge, John Venning, traf ihn in der Londoner Untergrundbahn. Venning hatte den Eindruck, Drake sei tief deprimiert und hätte ihn wohl gar nicht wahrgenommen, deshalb wandte er sich ab. Drake war eng befreundet mit den Folkmusikern John und Beverly Martin. Er besuchte sie oft, erst in London, später in Hastings. John Martin schrieb den Titelsong seines Albums Solid Air von 1973 für Drake und nannte ihn damals den zurückgezogensten Menschen, den er je getroffen habe. Drake lieh sich häufig das Auto seiner Mutter, fuhr stundenlang ziellos umher, blieb dann mit leerem Tank stehen und bat die Eltern, ihn abzuholen. Freunde erinnerten sich, wie stark sich sein Aussehen verändert hatte. In besonders düsteren Phasen weigerte er sich, seine Haare zu waschen oder die Nägel zu schneiden. Anfang 1972 erlitt er einen Nervenzusammenbruch und verbrachte 5 Wochen in einer Klinik. Zunächst vermuteten die Ärzte eine schwere Depression. Später sprach ein früherer Therapeut von Schizophrenie. Ende 1974 stoppte Island Records die wöchentliche Zahlung. Drake hielt nur noch zu wenigen Freunden Kontakt. Er versuchte, die Verbindung zu Sophia Ryder aufrechtzuerhalten, die er 1968 in London kennengelernt hatte. Biografen nennen sie die Frau, die einer festen Freundin am nächsten kam. Sie selbst sah sich als beste Freundin. Eine Woche vor Drakes Tod bat sie um eine Pause, weil sie die Situation nicht mehr ertrug. Sie sah ihn nie wieder. John Martin berichtete von einem heftigen Streit mit Drake ungefähr einen Monat vor dessen Tod, der nicht mehr geklärt wurde. Der Toningenieur Phil Brown sagte später: Diese Auseinandersetzung habe Martin tief getroffen. Drakes offensichtliche Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen, führten zu Spekulationen über seine Sexualität. Joe Boyd entdeckte in seinen Liedern und seiner Musik eine beinahe jungfräuliche Note und erlebte kein sexuelles Verhalten, weder mit Frauen noch mit Männern. Ian MacDonald, ein entfernter Bekannter aus Cambridge, meinte, Drake habe Sex vermutlich mehr geschätzt als bisher angenommen, sich jedoch von festen Bindungen ferngehalten. Die Behauptung, Drake sei als Jungfrau gestorben, wurde fälschlich seiner Schwester zugeschrieben. Gabrielle stellte klar: Das habe ich nie gesagt. Ich weiß es nicht. Und es ist mir egal. Tod. Nick Drake starb in den frühen Morgenstunden des 25. November 1974. Er lag in seinem Schlafzimmer in Farleys. Am Nachmittag hatte er noch einen Freund besucht und sich danach früh schlafen gelegt. Bei Tagesanbruch stand er kurz auf und ging in die Küche. Das tat er oft. Seine Familie dachte, er wolle etwas Müsli essen. Wenig später kehrte er in sein Zimmer zurück. Dort nahm er vermutlich eine Überdosis Amitriptylin, ein trizyklisches Antidepressivum. Drake lebte nach seinem eigenen Takt. Nachts wach mit Musik, morgens lange im Bett. Seine Mutter ließ ihn meist gewähren. Als sie gegen Mittag nach ihm sah, fiel ihr sofort auf, wie seine langen Beine quer über dem Bett lagen. Nach dem Tagebuch seines Vaters hatte die Hausangestellte bereits um 23:45 nachgesehen und sofort Molly gerufen. Drake war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Einen Abschiedsbrief gab es nicht. Neben dem Bett lag nur ein Brief an seinen Freund Ryde. Bei der öffentlichen Untersuchung am 18. Dezember stellte der Gerichtsmediziner eine akute Vergiftung mit Amitriptylin fest und wertete den Tod als Suizid. Die Proben zeigten mindestens 35 geschluckte Tabletten. Möglicherweise kamen bis zu 50 hinzu. Am 2. Dezember 1974 fand in der Kirche St. Maria Magdalena in Tanworth in Arden der Trauergottesdienst statt. Anschließend wurde der Leichnam im Krematorium von Solihull eingeäschert. Drakes Asche ruht unter einer Eiche auf dem Kirchhof. Etwa 50 Trauergäste nahmen Abschied. Viele kannten einander nicht, weil Drake seine Freundschaften voneinander getrennt hielt. Seine Mutter war überrascht, wie viele junge Leute gekommen waren. Posthume Popularität und Vermächtnis. Nach seinem Tod blieb Nick Drake lange Zeit nahezu unsichtbar. Erst ab Ende der 70er Jahre wuchs das Interesse an seiner Musik wieder. Eine erste Wiederveröffentlichung brachte das Boxset Fruit Tree im Jahr 1979. In den 80er Jahren nannten Künstler wie Kate Bush und Robert Smith Drake als Einfluss. Der Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung kam ab 1999, als Volkswagen Drakes Lied Pink Moon in einem Werbespot einsetzte. In der Folge stiegen seine Albumerlöse rasant. Filme wie The Royal Tenenbaums oder Garden State verstärkten den Trend. Zwei Dokumentationen der BBC und später der Film A Skin Too Few trugen weiter zur Legendenbildung bei. Island Records veröffentlichte neue Alben mit bislang unveröffentlichtem Material. 2023 erschien eine autorisierte Biografie. Drakes Einfluss ist heute bei Künstlern wie Bon Iver, Iron and Wine oder José González spürbar.